Breitband Topic.
Sie waren das Thema dieser Woche. Die Gefühlsoffenbarungen von Bettina Wulff, der Gattin des vorigen Bundespräsidenten Christian Wulff. Doch neben all den Details, die vor allem den Boulevard interessieren, hat die Ex-First Lady auch den Fokus auf ein gesellschaftlich relevantes Thema gelegt. Stichwort Google.
Bettina Wulff hat den Suchmaschinenkonzern bekanntermaßen wegen seiner autovervollständigen Funktion verklagt. Und Sie kennen das, sobald man einen Begriff oder nur ein paar Buchstaben eingibt, erhält man eine Liste mit Vorschlägen für verwandte Suchvorgänge. Und was das für Bettina Wulff bedeutet, wissen wir. Nun will sie Google auf dem Rechtsweg dazu verpflichten, die Verbindung ihres Namens mit bestimmten Stichworten zu unterbinden.
Ja, und das haben vor ihr auch schon andere versucht. Aber wie funktioniert eigentlich die Suche bei Google? Nach welchen Kriterien wird gelistet und werden Zusammenhänge dargestellt? Und wie neutral, wie objektiv kann Google dabei sein? Darüber sprechen wir gleich mit einem, der forscht seit Jahren zu Suchmaschinen, dem Rechtswissenschaftler Joris van Hoboken vom Institute for Information Law an der Universität in Amsterdam. Zunächst gibt uns Patrick Wilinski eine Einführung zu Suchmaschinen.
Der argentinische Autor Jorge Luis Borges leitete bis 1973 die argentinische Nationalbibliothek, und zwar als blinder Mann. Das Bild des blinden Bibliothekars lässt sich auch auf die landläufige Vorstellung von Websuchmaschinen übertragen. Google und Co. sollen in erster Linie kein inhaltlich gewichtetes Angebot machen, sondern als Service fungieren, als neutrale Informationsvermittler. Soweit das Ideal. Doch dazu müsste eine Suchmaschine wie Google tatsächlich das ganze Netz erfassen. Ein Unterfangen, das selbst ein Unternehmen wie Google nicht zu stemmen vermag, wie der Suchmaschinenexperte Dirk Lewandowski sagt.
Es gibt Kapazitätsgrenzen bei den Suchmaschinen. Es ist auch ein Abwägen zwischen, brauche ich theoretisch 100%, muss es aber auch entsprechend bezahlen mit Geld und mit Technik, die ich dafür einsetze. Eine Suchmaschine ist ja ein sehr komplexes System, sehr aufwendig und damit auch sehr teuer.
Google ist also nicht nur ein simples, von äußeren Umständen unbeeinflusstes Suchanfragefeld im Netz. Dahinter steckt eben auch ein milliardenschweres Unternehmen. Und dieses muss kalkulieren, muss zwischen möglichst guter Befriedigung der Nutzerbedürfnisse und Kosten abwägen. Und so sortiert Googles Algorithmus vor. Um die 200 Parameter soll er umfassen. Wie genau die gewichtet sind, bleibt Geschäftsgeheimnis. Außerdem sortiert Google für jeden Nutzer die Hits nach vorn, die es für ihn als besonders interessant erachtet. Das Ergebnis? Die sogenannte Filterbubble. Als Gatekeeper für Informationen haben Suchmaschinen längst eine zentrale Rolle in der Öffentlichkeit eingenommen. Doch die wirft neue Fragen auf, etwa im Fall Bettina Wulff. Wie suggestiv sind ergänzende Suchvorschläge, die dem Nutzer unterbreitet werden? Wie entstehen diese? Und welchen Einfluss hat Google selbst darauf, ob neben dem Namen eines Fußballtrainers der Begriff schwul auftaucht? Für den Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister sind die Antworten auf diese Fragen recht eindeutig.
Also diese Behauptung, wir können gar nichts tun, es ist eben nur eine Maschine oder ein Algorithmus, die ist falsch.
Denn in vielen Fällen nimmt Google bewusst Einfluss auf die Autocomplete-Funktion und entfernte daraus Begriffe wie Bombe oder Torrent. Und Seiten, die viele illegale Inhalte, etwa Raubkopien, anbieten, will Google künftig auf schlechtere Plätze in ihren Suchlisten verbannen. Es wäre also längst an der Zeit, die Funktion von Google und Co. neu zu bestimmen. Denn das Bild von ihnen als objektive Informationsvermittler entpuppt sich in den Augen vieler zunehmend als Illusion. Auch wenn Kai Oberbeck, Google-Unternehmenssprecher für Nordeuropa, das weiterhin anders sieht. Er sagte zur aktuellen Autocomplete-Diskussion:
Die angezeigten Begriffe sind das algorithmisch erzeugte Resultat mehrerer Faktoren, inklusive der Popularität der eingegebenen Suchbegriffe. Google schlägt diese Begriffe nicht selbst vor. Sämtliche in Autovervollständigung angezeigten Begriffe wurden zuvor von Google-Nutzern eingegeben.
Ja, wir haben es eben im Beitrag von Patrick Wilinski gehört. Google selbst sagt, seine Autocomplete-Funktion zeige das algorithmisch erzeugte Resultat mehrerer objektiver Faktoren inklusive der Popularität der eingegebenen Suchbegriffe. Joris von Hoboken, wie sehen Sie Suchmaschinen in Ihrer neuen Rolle als Gatekeeper? Sind das reine Distributoren von Informationen? Sind das Kuratoren? Haben Sie eher eine Katalogfunktion oder sind Sie vielleicht sogar presseähnlich?
That's a big question. I think the search engine is a bit a combination of things we already know.
Das ist eine große Frage. Ich denke, die Suchmaschine ist eine Art Kombination von Dingen, die wir schon kennen. Aber es handelt sich schon um etwas Neues. Das hat auch mit der Mehrzweckbeschaffenheit des Webs zu tun. In gewisser Weise entspricht sie einem einfachen Katalog, der einem ermöglicht, den Ort einer Information zu finden. Aber sie kann noch weitaus mehr. Sie hilft einem, Quellen zu finden. Sie agiert auch aktiver, indem sie versucht, den tatsächlichen Wert einer Information für den Nutzer herauszufinden, zum Beispiel was die Popularität betrifft. Google mag behaupten, es sei sehr objektiv und nutze nur seine Algorithmen, aber da wir nicht genau wissen, welche Auswahl sie tatsächlich treffen, weil es ja keine Transparenz gibt, sind diese Behauptungen in der Praxis nur schwer zu verifizieren.
Sie sagen, Google bewertet Informationen, das macht aber auch die Presse. Würden Sie also meinen, dass Suchmaschinen auch ein wenig presseähnlich sind?
Yeah, I think some of the choices that search engines make are editorial in nature.
Ja, ich glaube, einige der Entscheidungen, die Suchmaschinen treffen, sind redaktioneller Natur. Man kann das auch daran sehen, wie die Suchen bei den größeren Suchmaschinen ablaufen, wie bei Google. Sie haben diese universellere Herangehensweise. Sie integrieren verschiedene Arten von Suchergebnissen, auch Nachrichten. Und so wie sie das tun, müssen sie entscheiden, was eine wertvolle Kombination von Informationen für den Nutzer darstellen könnte. Und das sind definitiv redaktionelle Entscheidungen. Eine Suchmaschine sagt natürlich nicht, ich stimme dieser Aussage zu oder nicht, aber die Tatsache, dass sie nicht so viel redaktionell eingreifen, sollte einen dennoch nicht vergessen lassen, dass sie es tun können. Damit sind wir wieder bei dem Problem, dass es bei Suchmaschinen nicht wirklich viel Transparenz gibt. Sie haben die Möglichkeit, durch Anwendung von Algorithmen sehr politische Entscheidungen zu treffen. Es bleibt also eine wichtige Frage, was da eigentlich passiert.
Zur Transparenz kommen wir später. Zunächst noch eine andere Frage. Würden Sie sagen, dass der öffentliche Diskurs und die öffentliche Meinung von Googles Suchergebnis-Ranking und von der Autocompletion-Funktion beeinflusst werden?
By specifically the autocompletion, I think that would be hard to separate from the rest of the results.
But es wäre schwierig, die automatische Vervollständigung vom Rest der Ergebnisse zu trennen. Aber ich denke, allgemein ist es eindeutig, dass Suchmaschinen einen großen Einfluss darauf haben, welche Informationen wir aufnehmen. Dazu gab es ja schon zahlreiche Untersuchungen. Die meisten haben gezeigt, dass die meisten Leute nur die ersten beiden Suchergebnisse anklicken, dass sie den Suchmaschinen in hohem Maß vertrauen, dass diese auch tatsächlich die wertvollsten Ergebnisse ganz oben positionieren. Das heißt, dass sich die Leute sehr von den Entscheidungen der Suchmaschinen abhängig machen. Sie gehen meistens nicht auf die zweite Ergebnisseite und betreiben keine weitergehende Recherche. Es hat sich gezeigt, dass die Nutzer nach relativ leicht zu findenden Antworten suchen. Die Strategien der Suchmaschinen haben sich diesen Bedürfnissen natürlich angepasst. Sie konzentrieren sich sehr auf die ersten Ergebnisse und versuchen, Werbung auf die Stellen zu platzieren, an denen die meisten Klicks zu erwarten sind, damit sie Geld verdienen können.
Würden Sie sagen, dass das, was Google tut, eine Art Manipulation darstellt?
Yeah, that manipulation has this, I think the whole point of search.
Das macht doch die Suchmaschinen aus, manipulieren. Die Frage ist, wo zieht man die Grenze zwischen der Anwendung von Algorithmen und Manipulation? Die Diskussion darüber, dass da etwas nicht in Ordnung sei, dass es Manipulation gebe, rührt auch daher, dass es keine Transparenz gibt, was Google macht, welche Algorithmen sie verwenden. Aber ich bin nicht sicher, dass Manipulation das richtige Wort ist. Bei Suchmaschinen geht es nun mal darum, all diese Entscheidungen zu treffen, all diese Algorithmen zu finden, damit die Suchen funktionieren. Ich weiß also nicht, ob ich dieses Wort benutzen würde.
Aber würden Sie zustimmen, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, mehr über den Algorithmus zu erfahren?
Ja, I definitely think so.
Ja, das glaube ich unbedingt. Ein Punkt ist, dass Google und andere Suchmaschinen diese Algorithmen als ihre Geheimnisse schützen. Das erschwert eine wirklich fruchtbare Diskussion darüber, was tatsächlich passiert. Was interessant ist, ist, dass Google in Deutschland eine Selbstregulierungsverpflichtung der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter FSM unterschrieben hat. Sie sind darin übereingekommen, ihren Nutzern gegenüber transparent zu sein, dahingehend, wie ihre Suchmaschine funktioniert. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland in der Praxis umgesetzt wird. Vielleicht macht man nicht viel daraus, aber das könnte eine Möglichkeit sein, Sie dazu zu bringen, wirklich die Transparenz zu bieten, der Sie ja zugestimmt haben. Und ich glaube, es gibt auch noch andere rechtliche Normen, die, wenn man sie denn richtig auf Suchmaschinen anwendet, dafür sorgen müssten, dass diese transparenter wirken.
Welche Regeln sollten geschaffen werden, um Suchmaschinen wie Google verantwortlich zu machen, um sie kontrollieren zu können? Welche Art von Ethik sollten wir da finden?
Was die Medien und speziell die neuen Medien betrifft, ist es wichtig, Möglichkeiten zu finden, sie, ohne zu viel zu regulieren, in der öffentlichen Diskussion zur Verantwortung zu ziehen, was ihre Entscheidungen betrifft, besonders die redaktionellen. Ich würde es sehr problematisch finden, wenn die Regierung verordnet, wie Suchmaschinen zu arbeiten haben. Problematisch vor allem von der Perspektive der freien Meinungsäußerung. Es sollte Regierungen nicht gestattet sein, Suchmaschinen zu sagen, wie sie arbeiten sollen. Regierungen wüssten wahrscheinlich auch nicht, welche Entscheidungen Suchmaschinen treffen sollten. Es gäbe da also noch das Problem der Expertise. Wir versuchen noch herauszufinden, was die Standards sind, nach denen man Google und andere Suchmaschinen zur Verantwortung ziehen könnte. Ein Standard, der schon formuliert wurde, ist der, dass Suchmaschinen neutral sein sollten. Ich glaube nicht, dass es Suchmaschinen möglich ist, neutral zu sein und ihnen auch nicht gut zu Gesicht stehen würde. Man möchte ja, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Man möchte, dass sie Informationen bewerten und wertvolle Informationen vor wertlose stellen. Die Tatsache, dass dieser Standard seit den letzten Jahren anhaltend diskutiert wird, zeigt, dass es schwer ist, exakt die richtigen Standards für Suchmaschinen wie Google zu finden und sie zur Rechenschaft zu ziehen.
Sagt der Rechtswissenschaftler Joris van Hoboken von der Universität Amsterdam. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gibt es eigentlich auch Alternativen zu Google und Co.? Wie wäre es, eine Art Suchmaschine von unten zu schaffen zum Beispiel? Ein solches Graswurzelsuchprogramm ist Yasi, eine Suchmaschine, bei dem die Nutzer zu Betreibern werden. Und wie das überhaupt funktionieren kann, das hat sich Anja Krieger für Breitband im Selbstversuch angeschaut.
Mit schrillen Sounds begrüßt mich die Mitmachseite der Suchmaschine Yasi im Web. Kleine grüne Punkte erscheinen aus dem schwarzen Nichts der Animation, die zeigen soll, wie die dezentrale Suchmaschine funktioniert. Ein Netzwerk glühender Knoten faltet sich auf, wächst heran und bildet Verbindungen. Yet Another Cyberspace, kurz Yasi, ist das freie Softwareprojekt des Informatikers Michael Christen. Mit dem kostenlosen und quelloffenen Programm kann jeder Nutzer zum Mitbetreiber einer Suchmaschine werden. Frei nach dem Motto Host Your Own, zu Deutsch etwa, betreib dein eigenes Ding. Noch bestimmen wenige große Firmen, was wir über ihre Suchmaschinen zu sehen bekommen. Michael Christen will das ändern.
Wenn Sie mit Ihrer eigenen Suchmaschine suchen, dann beobachtet Sie niemand dabei. Sie haben einen Privatsphäre-Effekt und Sie wissen, dass keine Filter dazwischen sind. Auch Filter, die aufgrund des Ergebnisrankings eben Ihnen Informationen vorenthalten, von denen Sie nicht wissen, ob sie überhaupt da sind oder nicht.
Deshalb hat Michael Christen die Suche demokratisiert. Wer sich die Software Yasi installiert, wird Mitglied eines Suchmaschinennetzwerks. Der Suchprozess wird dabei dezentral auf die Heimrechner der verschiedenen Nutzer verteilt. Dahinter steht das Peer-to-Peer-Prinzip, bei dem sich die Nutzer des Netzwerkes gegenseitig Zugriff auf ihre Computer geben und die Suchergebnisse miteinander teilen. Auf yasi.net lässt sich die Software für alle gängigen Betriebssysteme kostenfrei herunterladen.
Ich suche dich.
Oh ja, jetzt hat sich hier was geöffnet. Ein Browserfenster mit einem Localhost. Aha, und ich sehe hier also so eine Suchmaschine, die tatsächlich so ein bisschen aussieht wie Google mit einem Suchfenster in der Mitte und darüber eben das Logo. Ich suche jetzt mal Altenheim. 169, 257, 559 Ergebnisse zum Thema Altenheim.
Auf einer Infoseite kann ich sehen, dass gerade über 100 andere Yasi-Nutzer im Netzwerk eingeloggt sind. Das sind also meine Peers, die mir die Ergebnisse zum Altenheim gerade zur Verfügung stellen.
Ich kann hier auch auf Crawler gehen und kann anscheinend einstellen, dass ich jetzt auch Seiten einfüge. Die Frage ist jetzt nur, wie das jetzt funktioniert.
Das funktioniert mit einem sogenannten Crawl-Start. Sie geben eine Startadresse an und ein Webcrawler lädt diese Adresse, findet dort alle Links, folgt diesen Links, lädt wieder alle Folgelinks und so weiter. Das werden im Laufe der Zeit sehr viele, vor allen Dingen, wenn pro Minute 1000 Seiten geladen werden. Und das machen Hunderte von Benutzer.
Liegt die Zukunft der Suche also in dezentralen Suchmaschinen, die wir alle selbst betreiben? Suchmaschinenexperte Dirk Lewandowski dämpft die Euphorie. Ernsthaft in der Websuche mitspielen werden verteilte Suchmaschinen wie Yasi nicht. Einerseits könnten sie mit der Geschwindigkeit einer zentralen Datenbank nicht mithalten, sagt er.
Der zweite Punkt ist, wenn ich die Datenbank dezentral aufbaue, kann ich mir eigentlich nie sicher sein, wie vollständig ich jetzt eigentlich die Inhalte, die ich abdecken möchte, abgedeckt habe. Da finde ich, wird die ganze Sache sehr schwierig, weil ich einfach keine Gewissheit habe, dass ich eine gewisse Vollständigkeit der Ergebnisse habe und dass vielleicht auch morgen das Gleiche wieder drin ist, wie es heute ist. Natürlich verändert sich bei anderen Suchmaschinen auch der Datenbestand, aber nicht in dem Maße.
Das ist also die Kehrseite der freien und unzensierten Suchmaschine. Ich sehe immer nur die Ergebnisse der Nutzer, die das Programm gerade laufen lassen. Die großen Suchmaschinen im Internet wird Yasi also wohl nicht ersetzen können. Für geschlossene Netzwerke ist es aber offensichtlich eine gute Alternative. So nutzen einige Universitäten mittlerweile Yasi als kostenfreie Software, um ihr internes Intranet zu durchsuchen. Auch Entwickler Michael Christen weiß, dass er Google, Microsoft und Co. mit seinen Mitteln nicht Konkurrenz machen kann. Trotzdem hofft er, dass sich in Zukunft mehr und mehr Menschen aktiv mit Suchmaschinen befassen.
Das Ranking ist die technische Instanz der Relevanz. Für alle gleich entschieden wird, was wichtig zu sein hat für alle. Das entscheidet, was eine Gemeinschaft eben weiß über die Welt. Und das Wissen über die Welt entscheidet über Normen und Werte einer Gemeinschaft.
Der Yasi-Entwickler Michael Christen in Anja Kriegers Beitrag über diese Suchmaschine zum Mitmachen.